Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Wann ist eigentlich genug? Die Stelzner-Affäre um Wiens Kammerboss Walter Ruck hat längst alle Teile der heimischen Politik erfasst. Doch Walter Ruck will nicht zurücktreten. Er wird es auch nicht tun, das hat er abermals bestätigt. Eine Frage bleibt aber, wer war eigentlich der Maulwurf, der all diese Ruck-Files nach außen gespielt hat? Das ist ein Thema, über das wir heute reden wollen. Das andere ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er hat bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele gesagt, Österreich ist fast ein gespaltenes Land, denn das Trennende beginnt dort, wenn andere verächtlich gemacht werden oder versucht wird, das Niedrigste aus dem Menschen herauszuholen. Ja, er hat damit einen Shitstorm geerntet. Und in Wien-Simmering ist jetzt die erste Auszeit-WG für Straftäter unter 14 eröffnet worden. Zwei Insassen gibt es, 1 Million kostet das Zentrum mit Klettergarten, Trampolin, Bogenschießen, Basteln etc. etc. Und in Braunau am Inn ist Hitlers Geburtsort bzw. Geburtshaus nun eine Polizeistation. Weltweit haben darüber Medien berichtet, inklusive CNN. Und noch ein Thema aus Linzland. Google errichtet derzeit in Kronsdorf das erste österreichische Rechenzentrum. Viele protestieren aber dagegen. Eigentlich ein Unding. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Grünpolitiker und Unternehmer Hans Arsenovic und Journalist Richard Schmidt.
Hallo. Grüß Gott.
Ja, die Affäre Walter Ruck. Wann ist eigentlich genug? Viel wurde diskutiert. Die Chats sind veröffentlicht worden. Strafrechtlich heißt es, sei da nichts dran. Aber trotzdem wirbelt das die heimische Innenpolitik komplett durcheinander. Herr Schmidt, Sie verfolgen das ja.
Natürlich. Und es ist Sie haben schon eingangs erwähnt, was da alles vorgefallen sein soll. Es ist ein Sittenbild, ja, und dieses Sittenbild, davon hatten wir hier in Österreich schon genug. Ja. Wir hatten Verurteilungen auch, wir hatten ja auch große Korruptionsprozesse, wir hatten auch große Affären in diesem Land. Und es ist schon Jahrzehnte her, da hat ein Bundespräsident darum gebeten, dass man die Sümpfe trockenlegt. Ja, die sind aber nie trockengelegt.
Kirchlinger war das.
Genau. Und da waren viele unserer Zuschauer noch gar nicht auf der Welt, hat er das gesagt. Und eins muss man da schon sagen. Es gibt viele Begünstigte dieses System, die eine Beharrlichkeit entwickeln, dass sich nichts ändert. Ja? Die sind in ihren Bünden benannt, die sind in ihren Vereinen, Mitbrüder, andere Brüder, die sich da wöchentlich treffen auch und schauen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und da muss man mal das durchbrechen. Und ich sage, es geht nur mit einem großen Wechsel in der Politik, mit Neuwahlen, mit einer, lassen wir es doch einmal die FPÖ probieren, was zusammenbringt. Sie kann ja auch kräftig scheitern. Ja, das ist ja nicht garantiert, dass die FPÖ dann das besser macht. Wir haben ja auch Fehler gehabt, die FPÖ-Politiker gemacht haben in der Vergangenheit. Das ist ja unbestritten. Aber man muss schon sagen, wenn die ÖVP und die SPÖ nicht zusammenbringen, dass sie sauber arbeiten, dann lasst es bitte bleiben. Die eine Partei ist auf 20% runter, die war unter Sebastian Kurz bei 41%, das muss man sich mal vorstellen. Die andere Partei, unter Andreas Babl, ist bei 16%, die war sogar unter der Pamela Rendi-Wagner sogar bei 21, 22%. Und die war dann nicht gut genug und hat gehen müssen. Und dann lassen wir es doch bitte. Lasst doch einmal dem anderen zum Zug kommen, macht einmal eine Auszeit, formiert euch neu und dann probiert es noch einmal bei der übernächsten Wahl. Vielleicht kommt es dann wieder in die Regierung.
Ja, Walter Ruck hat in einer Aussendung gemeint, dass die Echtheit der Aufnahmen, die jetzt so viel diskutiert werden, ja, hinterfragt werden kann. Er sagt jedenfalls, nein, so habe ich das nicht gesagt. Er sagt, möglich, dass es diese Aufnahmen eigentlich überhaupt nicht gibt. Und vor allem eines ist ganz wichtig, er hat klargestellt, ein Rückzug von seiner Seite aus ist nicht geplant. Herr Senowitsch, Sie kennen Walter Ruck eigentlich seit 20 Jahren. Ja? Wer ist eigentlich der Maulwurf, der jetzt diese Files nach außen gespielt hat?
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, ich weiß in dem Fall nicht viel mehr wie ihr, was man halt in der Öffentlichkeit erfährt. War das überhaupt eine Aufnahme? War das nur Niederschrift? Waren das mehrere Aufnahmen? Ich habe keine Ahnung. Aber spannend, Walter Ruck hat sich ja heute erstmalig selbst zu Wort gemeldet und bestreitet das oder stellt das in Frage, dass es so Aufnahmen überhaupt gibt. Oder dass das. Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es wirklich nicht. Spannend, ich bin wirklich neugierig, wie das weitergeht. Und irgendwann werden wir es wissen und irgendwann werden, wenn es Aufnahmen sind, die vielleicht auch zutage kommen. Auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht. Aber ich wollte was anderes sagen und ich möchte dem Richard Schmidt vollkommen recht geben. Ich habe das schon einmal gesagt, ich bin ein Schumpeter-Fan, österreichischer Volkswirt, der damals um die Jahrhundertwende von der kreativen Zerstörung gesprochen hat. Der hat gesagt, irgendwann einmal kommen Systeme an ihr Ende und dann muss das Alte verschwinden, damit was Neues entstehen kann. Und dass das Alte verschwindet, ist kein Systemfehler, sondern eine Notwendigkeit, dass endlich einmal was Neues entsteht. Und ich sage, dass wir im schumpeterischen Sinn, was die Gesellschaft betrifft, was die Parteienlandschaft betrifft, was die Kammern betrifft, was das Kammersystem und alles betrifft, wir jetzt im schumpeterischen Sinn auf ein Ende sind. Und das Alte muss jetzt endlich einmal weg. Das ganze Alte, es muss jetzt, damit Neues entstehen kann. Die politischen Parteien, so wie wir bisher die letzten Jahre umgegangen sind, so wie das alles funktioniert hat, ja, Neuwahlen, okay, aber es muss endlich einmal aufgeräumt werden mit dem alten System und es muss Neues entstehen. Da bin ich voll beim Richard.
Dann noch einen Satz dazu, weil das ja immer so im Raum steht, ob das stimmt und ob das tatsächlich so gesagt worden ist. Also erstens, Gratulation an Anna Thalhammer und ihr Profilteam, dass das so genau recherchiert worden ist und gebracht wird und hoffentlich auch noch weitergebracht wird in Zukunft, in den nächsten Wochen, weil das ist wichtige Arbeit in der Demokratie, hier derartige Fälle aufzudecken. Also einmal Gratulation. Was ich nicht verstehe, ist, wenn es eine Aufnahme gibt, dann hätte man so, und der ganze Fall erinnert ja auch daran, an diesen Ibiza-Skandal 2019, ja, die Aufnahme einmal präsentieren können, dann hätte sich jeder Österreicher mal ein Bild machen können. Ist es arg, ist es weniger arg? Naja, das war halt schon ein bisschen zu fortgeschrittener Stunde oder wie auch immer. Man kann das relativieren oder man kann sagen, das ist jetzt wirklich heftig. Ja? Das ist aber nicht passiert. Und das ärgert mich schon ein bisschen als Redakteur, dass ich nicht weiß, ob das jetzt so oder so, in was für ein Tonfall und gesagt wird. Da haben wir ja auch, sind wir ja alle eingefahren damals bei dem Ibiza-Video, erst wie dann die 7,5 Stunden komplett präsentiert worden sind, ist rausgekommen, was da alles falsch dem Heinz-Christian Strache in den Mund gelegt worden ist. Er wollte nicht das Wasser verkaufen, er hat genau das Gegenteil gesagt. Er wollte nicht die Krone kaufen, sondern es wollte ein Russin die Krone kaufen und er hätte es gern gehabt. Ja, aber das ist ein wesentlicher Unterschied. Und. Und das hätte mich jetzt auch interessiert bei dieser Ruck-Causa. Was ist da genau im Wortlaut gefallen?
Ja, Herr Arsenowitsch, es heißt ja, viele dieser Aussagen seien im Weinkeller des Kammerchefs gefallen. Waren Sie jemals in diesem Weinkeller?
Also ich kenne keinen Weinkeller in der Wirtschaftskammer. Ich nehme an, dass es der Walter Ruck hat, bei seiner Firma hat er in der Weiburggasse, wo seine Firma zu Hause ist, hat er den alten Keller, ich schätze, es ist nicht, also es war nicht groß, vielleicht 40, 50 Quadratmeter, 30 Quadratmeter maximal, hat er so eine Bauernstube gemacht und da ist so ein Weinkühler dort. Nett. Ich war einmal vor 3-4 Jahren, kann mich noch genau erinnern, weil da habe ich einen Termin mit ihm gehabt und wollte zu ihm in die Firma fahren und er hat gesagt, da unten geht er immer hin rauchen. Also eigentlich so ein Raucherkammerl, wo man sitzen kann und er hat so einen, es ist kein Weinkeller gewesen, es war so ein Weinkühler dort. Okay, und das ist bei mir 3-4 Jahre her, Er raucht gern, ich rauch nicht, mir was wurscht. Aber
das heißt, wenn das gemeint ist, wenn die, ich weiß nicht, ob dieses Kammerl gemeint ist, ob es da was anderes gibt, wenn es was anderes gibt, kenne ich es auf jeden
das
Fall.
Das heißt, wenn dort eine Aufnahme gemacht worden ist, dann waren dort maximal 4, 5 Leute.
Viel mehr Leute gehen
dort nicht. Platz,
nein,
oder?
Nein. Wenn es dort war, ich weiß aber nicht, ob es was anderes auch noch gibt.
Das,
ich habe keine
das
Ahnung.
Das ist ja auch ein wichtiger Punkt von dem ganzen Skandal von diesem Stelzen-Gate, dass man da hier schon einmal sich überlegen muss, der Bürgermeister dieser Stadt muss ja höchst alarmiert sein, wenn aus seinem engsten Umfeld, wenn da nur 4, 5 Leute sind, aus dem engsten Umfeld gegen ihn was gemacht wird. Ja? Also wie weit oder wie schlimm ist es mit der SPÖ Wien bestellt, wenn ich nicht einmal meinen engsten 5 Leuten, die da mitgehen, trauen kann, dass sie mich nicht aufnehmen, dass sie das weiterverbreiten und mich sogar damit demontieren können. Also wir sind in einem Zustand der SPÖ Wien, das hat es ja noch nie gegeben. Also ich war oft mit Michael Häupl beisammen, also der hat auch das eine oder andere deftig gesagt, wenn er einen Erwin Bröll in einem Keller von einem Gasthaus bei St. Pölten getroffen hat. Aber das ist im Keller geblieben, selbstverständlich. Und er hat sich auch darauf verlassen können, dass sein Pressesprecher und sein Sekretär das nicht weitergegeben haben, weil das in einen ganz anderen Zusammenhang vielleicht gebracht worden ist oder halt flapsig formuliert worden ist. Und niemand hätte damals zu dieser Zeit gedacht, ich kann damit meinen Bürgermeister, meinen SPÖ-Chef absägen.
Ja, wortwörtlich schreibt eben Walter Ruck über diese Stelzen-Affäre, die Aufnahmen, deren Echtheit, so eine authentische Aufnahme überhaupt existiert, kann von ihm nicht überprüft werden, schreibt er. Und ich habe den Kampagnenmachern bis jetzt nicht den Gefallen getan, ein durchschaubares Manöver durch Äußerungen meinerseits aufzuwerten. Und es gibt keinen einzig rechtlich relevanten Vorwurf. Stattdessen Aufreger über in den Mund gelegte, flapsige, private Aussagen. Sehen Sie das auch so, Herr Arsenovic?
Das ist schwierig von außen zu beurteilen. Ich sage es noch einmal, ich weiß nicht, ob es diese Aufnahmen wurde gemacht, ob es die gibt. Er bestreitet es, wie gesagt, hat sich ja heute das erste Mal zu Wort gemeldet. Könnte man sagen, hätte er vielleicht auch schon ein bisschen früher sagen können, wie er das sieht, weil jetzt hat er natürlich eine Woche lang halt Spekulationen gegeben. Ich weiß es wirklich nicht, ehrlich gesagt. Zu den Aufnahmen möchte ich nur sagen, ja, ich denke über das ja auch viel nach. Ja. Hintergrundgespräch gibt es vielleicht in Zukunft nicht mehr. Aber ich muss jetzt auch überlegen, mit wem kann ich mit meinem Freund noch irgendwas reden und was sagen, was ich mir denke oder nicht, oder nimmt er das auf? Ich weiß nicht, wenn es eine Aufnahme gibt, ist natürlich ein Thema. Nichtsdestotrotz muss es, und ich komme nochmal zurück zu dem, was ich ursprünglich gesagt habe, dass es jetzt Konsequenzen geben muss, insgesamt im System ist klar, seit Harald Mara zurückgetreten ist, ist eigentlich nichts passiert in der Kammer. Ja? Keine. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
Ja, nein, es geht ja auch darum, bei diesem Skandalfall geht es ja nicht darum, ob er jetzt es genauso gesagt hat oder ob dann vielleicht nur ein Beistrich noch dazu gehört oder ein zweites Wort dazu. Wir erinnern uns noch einmal, muss der langweilen mit Ibiza 2019.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Ich habe gerade an die Wengerboys gedacht, die sind gerade wieder hin.
Also, ja. Die Pose von Yoshi Gudenus und das Leiberl vom Heinz-Christian Strache, das war der Skandal, das hat die Dimension dieses Skandals natürlich unterstrichen. Und ob die was wann genau gesagt haben, ja, da haben wir nachher drüber diskutiert. Aber diese Bilder, die bringt man nicht mehr weg als Politiker. Und da ist die Lernkurve von Herrn Walter Ruck relativ flach. Ja? Weil wenn er nicht überlegt, was mit Heinz-Christian Strache passiert ist und mit Yoshi Gudenus, wo sie jetzt im Nachhinein immer mehr rausstört, dass die jeden Prozess gewinnen, dass die einen Freispruch nach dem anderen einfahren. Und noch dazu in den 7,5 Stunden Video, das ganz anders oft präsentiert wird bei manchen Textstellen, als wie sie Ihnen das in den Mund gelegt worden ist. Also da muss ich sagen, lieber Walter Ruck, also es nutzt nichts, wenn man solche Statements schreibt. Es ist am besten, man tritt zurück, bevor man das jetzt verlängert.
Ja, aber genau dieser Rücktritt ist von Seiten von Walter Ruck nicht geplant. Er hat gemeint, er wird weiter als Obmann des Wiener Wirtschaftsbundes und Präsident der Wiener Wirtschaftskammer wie bisher mit vollem Herzblut für die Wiener kämpfen und für den Wiener Wirtschaftsstandort eintreten. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Dani und Dani, der Podcast der Chefredakteurinnen. Der wöchentliche Blick hinter die Kulissen von UE24
und Madonna.
Feminin, frech
und frisch.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ausführlich haben wir im ersten Teil der Sendung über die Affäre Walter Rucker gesprochen. Wo wurden diese Tonbandaufnahmen eigentlich angefertigt? War es im Weinkeller des Präsidenten, der eigentlich relativ klein ist, sagt Herr Arsenovic, nur 4-5 Leute passen da rein. Also es wird nicht so schwierig sein, in weiterer Folge den Maulwurf herauszufinden. Tatsache ist, Walter Ruck wird nicht gehen. Er bleibt Präsident der Wiener Wirtschaft. Wir werden sehen, wie die Affäre weitergeht und wir werden natürlich weiter darüber berichten. Jetzt ein ganz anderes Thema und zwar Österreichs Bundespräsident hat bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele gemeint, dass Österreich eigentlich schon fast ein gespaltenes Land sei. Und zwar ist Van der Bellen auf jene zu sprechen gekommen, die stets das Trennende betonen und nicht das Miteinander. Politische Kultur, sagte er, beginne dort, wenn andere verächtlich gemacht werden oder versucht wird, das Niedrigste aus den Menschen herauszuholen. Und jemand aufstehe und sagt, ich mache da nicht mit. War klar, wen Van der Bellen da gemeint hat, allen voran Herbert Kickl und die FPÖ. Herr Schmidt, wie werten Sie diese Aussagen des Bundespräsidenten?
Wenn ich jetzt ein bisschen zynisch bin, dann meint er die neue Massenzugewanderten, die mit dem Messer trennen nämlich und nämlich 470 Vergewaltigungen in Österreich in einem Jahr zustande bringen. Dann sollen sich die einmal ein bisschen mäßigen, so wie es der Bundespräsident hier anmahnt und vielleicht das Miteinander mit uns Österreichern so gestalten, dass wir nicht umgebracht werden. Ja? Und wir auch nicht Gefahr laufen, wenn wir einen Bahnhof betreten, dass uns einer das Messer in den Hals rennt. Ja? Wenn das jetzt so ist, dann wird es auch keine Kritik an denen geben, weil dann wird es ein wunderbares Miteinander, eine wunderschöne Zukunft für dieses Land geben, wo wir alle friedlich miteinander leben. Wenn das aber nicht so ist, dann finde ich das schon ein bisschen eine Frechheit von diesem Bundespräsidenten, dass er die mundtot machen will, die den Finger auf die Wunde von unserem Österreich legen und sagen, wir haben niemanden kontrolliert, der zu uns reingekommen ist. Es war ein Staatsversagen, dass es keine Kontrolle gibt. Wir haben Islamisten, wir haben Terrorgefährder, wir haben psychisch labile Messerattentäter und, Drogendelikte und. Haben wir alles reingelassen. Wir haben es ja schwarz auf weiß in der Kriminalstatistik. Das ist ja schwarz auf weiß, das ist ja nicht zum Dementieren mehr. Und dann diejenigen zu kritisieren, die sagen, Moment, wir haben ein Problem, wir müssen das irgendwie in den Griff kriegen, weil wir können unsere Frauen und unsere Kinder und unsere Mädchen nicht mehr auf die Straßen lassen in der Nacht, weil ihnen vielleicht was passieren kann. Das geht nicht. Also wir müssen schon das thematisieren und wenn es die ÖVP und die SPÖ nicht zusammenbringen, jemanden anderen wählen, der das in Ordnung bringt. Wir haben das schon heute einmal gehabt. Wenn das System nicht funktioniert, dann muss das System verbessert werden und geändert werden. Aber man kann sagen, jetzt schweigen wir drüber. In Deutschland geht es mittlerweile so weit, ich habe das gerade gestern habe ich es geschrieben, dass ein Politiker der AfD nicht mehr das passive Wahlrecht hat, also nicht in den Landtag gewählt werden darf als Landrat. In Friesland ist das der Fall, weil er die Tagesschau kritisiert hat und die Massenmigration kritisiert hat. Also so weit sind wir schon in diesem Europa. Wer kritisiert, der wird stillgelegt. Und das will dieser Bundespräsident da. Und da sage ich, na, so geht's nicht. Gegen Verhetzung und gegen Verächtlichmachung bin ich genauso wie er. Aber es muss schon erlaubt sein, Kritik zu üben.
Ja, auf der einen Seite heißt es, üben wir uns im Respekt. So hat es Alexander Van der Bellen ja gesagt. Respekt ist ansteckend und muss ansteckend sein. Das ist das eine. Das andere ist, die FPÖ und die Kritik der FPÖ ist längst in allen Gesellschaftsschichten in Österreich angekommen. Sehen Sie Österreich auch als gespaltenes Land, Herr Arsenovic? Sie sind Grünpolitiker.
Absolut, und ich tue alles, ich tue wirklich alles, und ich hole gleich aus, um diese Spaltung zu überwinden und um diese Gräben wieder zuzuschütten. Ja. Und ich finde, ohne jetzt irgendwie selbst so viel über mich zu reden, aber ich finde, es braucht einfach mehr Leute, die das auch tun. Ich habe nämlich den Bundespräsidenten so interpretiert, dass man natürlich überall auf der Welt neigen wir dazu, dass es zwei Gruppen gibt, es ist egal, ob das jetzt Republikaner gegen Demokraten oder was auch immer ist, wo die immer weiter auseinandergehen und die Rhetorik immer bösartiger wird, gemeiner wird, die schießen sogar teilweise aufeinander. Und in Österreich natürlich auch. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich die Kickl-Anhänger, die sagen, okay, das Land muss ganz anders sein und die sehr hinhauen auf diese grüne Geschichte, auf diese Wocke und Gehwessler und so weiter. Und wir haben auf der anderen Seite die Grünen, die mit dem Blauen nichts mehr reden und genau dasselbe machen. Das heißt, wir wandern auseinander und das geht nicht. Das will ich verhindern. Ich bin ja ein Fan, dass man in einer Demokratie unterschiedliche Ideen hat. Dass man bei einer Wahl antritt und sagt, meine Idee, dass man das so macht und meine Idee ist, dass man es so macht. Und die Wähler und Wählerinnen sollen entscheiden. Wirklich, klingt naiv, aber ich bin ein Fan von diesem System. Aber was nicht geht, ist, dass man miteinander nichts mehr redet, dass man sich hasst, dass man sich gegenseitig beschimpft. Und ich sage extra von beiden Seiten. Und von daher versuche ich das zu durchbrechen, ja, und deswegen stürme ich auch hier in OE24, ist ja kein grüner Sender, um das ganz offen zu sagen, und gehe nicht nur zum Falter, sage jetzt einmal so, weil es vielleicht leichter wäre. Und ich versuche, ich habe viele Freunde, die Politiker in der FPÖ sind, gute Freunde sogar. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt alles inhaltlich unterschreibe, was die politisch fordern. Und ich hoffe umgekehrt auch nicht bei mir. Und trotzdem können wir was trinken gehen gemeinsam. Und das ist wirklich notwendig. Wenn das der Bundespräsident gemeint hat, das weiß ich nicht, dann unterschreibe ich das voll. Es ist notwendig, dass wir in unserem Land aufpassen auf uns und bei aller Unterschiedlichkeit, die wir haben, trotzdem es nie aufhören, miteinander zu reden und miteinander zusammenzusitzen. Das vermisse ich ein bisschen.
Ist natürlich schön, wenn man in der Hofburg sitzt und mit einem gepanzerten Dienstwagen von daheim dahin gebracht wird, sogar beim Gassigehen am Heldenplatz mit den Securities begleitet wird. Da kommt man natürlich ein bisschen wenig in Kontakt mit dem, was die Menschen kritisieren, die im 17., so wie ich wohne, oder im 16. Bezirk wohnen, täglich miterleben. Ja? Und weil es um Respekt geht, ja, da hat er ja bei mir wieder, na Wahnsinn, da hat er gepunktet. Ja? Weil ich mir gedacht habe, endlich sagt Ihnen meinen neu zugezogenen Mitbewohnern im 17. Bezirk, was Respekt ist. Dass vielleicht nicht um 2 in der Früh rumkrölen und meine kleine Tochter aufwecken, dass vielleicht nicht mit den Autos hupen um 3 in der Früh, dass sie vielleicht nicht auf der Straße liegen vom Interspar und von der Raiffeisenbank angesoffen, dass sie vielleicht nicht, und das habe ich erst vorgestern erlebt, zu mir, nachdem ich höflich gefragt habe, ob ich meine Tochter kurz einsteigen lassen darf auf dieser Baustellenzone, wo ein Parkverbot ist, mit zu mir sagen, ich soll mir schleichen, weil sonst muss ich 400 € zahlen. Und wie ich dann sage, na, bitte sag nicht du zu mir, wir kennen uns ja nicht, ja, sagen Sie bitte Sie zu mir. Dann sagt der neu zugezogene Österreicher nach dem Dialekt und nach seiner Aussprache, ich habe mir das Sie nicht verdient. Ja. Das sind natürlich alles Einzelfälle, aber sie zeigen, wo wir bereits gelandet sind. Und dann sagt dieser Bundespräsident bei einer hochelitären Kulturveranstaltung in Vorarlberg, der überhaupt nicht unsere Probleme in Wien kennt oder in anderen Großstädten kennt, erklärt uns dann, na bitte, mach mal Respekt und du musst nicht spalten lassen.
Aber Richard Wirz war ein gutes Beispiel, dass es funktionieren kann. Sagen wir es ehrlich, wir sind jetzt 2 Jahre da und diskutieren. Wir haben am Anfang, wir sind oft so weit auseinander in den politischen Inhalten. Ich sage nur, Gehwessler, Lobbau, Asyl, so weit auseinander. Trotzdem können wir miteinander reden, wir können dann nachher was trinken gehen und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich streite irrsinnig gern mit dir und ich versuche dich zu überzeugen mit meinen Ideen und denke mir, vielleicht überzeugen. Ja, ist schwierig und umgekehrt auch. Aber hier und da gelingt es ja von beiden Seiten. Manchmal denkt man, da hat er nicht Unrecht und ich denke mir, manchmal denkst du das auch. Und so soll es ja sein. Ich will ja nicht, dass du deine politische Meinung aufgibst und du wirst ja nicht wollen, dass ich meine aufgib. Das soll ja bleiben und das ist ja gut so.
Ja, ja, aber du kannst dich ja mal ändern.
Und ich wollte sagen, wir sind ein Beispiel, wo ich hoffe, dass man das vielleicht auch als Role Model raustragen. Und ich hätte es gern, dass das viel mehr Leute so handhaben, wie wir zwar
das haben. Ja, aber weißt du, es funktioniert ja auch deswegen, weil niemand von uns zwei und auch du nicht, Karl, von oben herab diktiert, ja, ja, was wir zu sagen haben oder wie wir uns zu verhalten haben. Ich mag diese Art des Bundespräsidenten nicht, wenn er uns so als Oberlehrer erklärt, wie wir uns zu verhalten haben. Er ignoriert die Probleme, die uns spalten, also der Grund wird ignoriert und wirft uns dann vor, dass wir uns spalten lassen. Also ich meine, das ist wirklich schon ein bisschen sehr zynisch von ihm.
Ja, für das Miteinander benötigt man das richtige Taktgefühl, so hat er es genannt. Das stimmt, aber trotzdem muss man das Problem mehr oder weniger aufdecken bzw. klar ansprechen und das tun viele in Österreich. Unter anderem gibt es ein Thema, über das man wirklich auch diskutieren muss und vor allem auch soll. In Wien-Simmering ist jetzt die erste Auszeit-WG für Straftäter unter 14 Jahren eröffnet worden. Ein Insasse war dort, der ist ein 13-Jähriger. Jetzt kommt ein zweiter dazu. 1 Million kostet das Zentrum mit Klettergarten, Trampolin, Bogenschießen, Basteln etc. Für 3 Monate werden dann die jugendlichen Straftäter, die immer mehr werden, in Zukunft kosten. Und die Neos haben, wie gesagt, diese Auszeit-WG installiert. Und selbst der Bezirksvorsteher von Simmering, übrigens ein SPÖ-Mann, regt sich fürchterlich darüber auf, dass er erst ganz kurz vorher informiert worden ist, dass dieses Zentrum aufsperrt. Herr Schmidt, da werden jugendliche Straftäter mit feinen Handschuhen angegriffen.
Naja, eins muss ich schon sagen, ich bin ja froh, dass einmal überhaupt was getan wird, weil diese lustigen Scheinaktionen wie eine Messerverbotszone dort, eine Alkoholverbotszone da, eine Waffenverbotszone da, also wir haben ja dann nur mehr eine Verarschungspolitik, weil was für Krimineller hält sich an einem Messerverbot? Gar keiner, ne? Das ist ja logisch. Und jetzt bin ich ja froh, dass das einmal einen durchaus intelligenteren Ansatz hat. Ob jetzt das Papierfliegerbasteln einen 13-jährigen Intensivtäter dazu bringt, dass er in Zukunft niemanden mehr beraubt oder niemanden anritzt oder niedersticht, ja, schauen wir mal. Ich glaube, es wäre wichtiger für den, dass er da jetzt nicht Bogenschießen lernt auch noch und da wirklich mit sehr netten Menschen dort betreut wird. Es wäre wichtiger, dass der einmal eine Zukunftsperspektive kriegt, dass der in eine Jobausbildung reinkommt, dass der einen Lehrherrn kriegt, der sich um ihn kümmert. Und das wäre, glaube ich, das Wichtige, dass sich der einmal mit einem normalen Job, mit einem halbwegs guten Verdienst über Wasser halten kann und nie wieder auf den Gedanken kommt, dass er irgendwas Kriminelles machen muss. Weil das ist ja eine kurzfristige Angelegenheit. Der hat jetzt 3 schöne Monate dort. Er kommt raus, trifft wieder seine Freunde, macht das nächste Ding, kommt dann tatsächlich einmal in die Haftanstalt, in die Josefstadt oder sonst wo, lernt dann noch viel schlimmere Sachen von den Mitzelleninsassen da drinnen. Also ich habe da wenig Vertrauen, dass das was bringt.
Ja, sehen Sie das ähnlich?
In einem Punkt sehe ich es positiv. Fangen wir mit dem Positiven an. Es ist notwendig, dass ein 13-Jähriger, der hunderte Strafrechtsdelikte schon begangen hat und davon wirklich Gewaltdelikte begangen hat, ja, dass das eine Konsequenz haben muss, dass man nicht sagen kann, da gibt es keine Konsequenz und der kann weiterhin so aussehen. Dass man da was tun muss, finde ich richtig. Ja. Finde ich absolut richtig und da sind wir einer Meinung. Wie es umgesetzt worden ist, ich meine, dass das 2 Millionen Euro kostet. Ich meine, ich bin weder ein Psychologe, noch bin ich ein Soziologe, noch bin ich ein Resozialisierungsexperte, bin ich alles nicht. Also ich traue mir da kein Urteil abgeben, was jetzt in der modernen Wissenschaft dort in ist, wie man einen 12- oder 13-Jährigen behandelt. Weiß ich nicht. Aber 2 Millionen Euro, bei aller Liebe. Ja,
Bogenschießen ist dabei.
Bogenschießen ist dabei, es ist wieder eine gefährliche Waffe. Ich weiß nicht, ich habe mir das aber okay, will mich jetzt nicht lustig machen. Nein, nein. Und was noch natürlich interessant ist für mich als Stadtpolitiker, die Neos-Vizebürgermeisterin macht es, redet aber nicht einmal mit dem Bezirksvorsteher, mit Roden. Die sind eigentlich in einer Koalition.
Frau Emmerling.
Ja, die Frau Emmerling, und die sind in einer Koalition. es knarscht und knarscht überall und denkt man, da gibt es 2 Millionen einer aus, ist das gescheit? Kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, in der Umsetzung hätte man es wahrscheinlich gescheiter machen können, sonst wäre nicht diese große Aufregung da, die jetzt da ist.
Ja, aber unbestritten ergibt es dieses Problem der Jugendkriminalität in Wien. Der Bezirksvorsteher für den 19. Bezirk sagt immer, das geht so nicht weiter. Wie schlimm ist es tatsächlich in Wien, Herr Senowitsch?
Naja, es sind, ich habe mal angeschaut, es geht ja um die zwischen 12 und 14 Burschen immer, es sind nie Mädels, es sind eigentlich relativ wenige, die besonders viel Straftaten machen. Ja. 10, 15, 13-Jährige, die besonders auffallend in Banden auftreten und. Und wie ich vorhin gesagt habe, das kann man nicht durchgehen lassen, das geht einfach nicht, da muss es Konsequenzen geben und denen, dass man die Gesellschaft von denen schützt und auch sie selber schützt, ist logisch für mich. Wir haben im Strafrecht heute einen Passus, dass es erst ab 14 das Strafrecht greift. Und deswegen ist es gut, dass man auch für 13-Jährige eine Lösung findet. Da bin ich ja dafür, ich wiederhole mich da. Das Problem ist, aber auch wenn es 10 Leute sind, die 100 Delikte machen, jeder, ist das ein Wahnsinn. Ja? Und da brauchen wir nicht diskutieren.
Unsere Zuschauer kennen ja diese Versprechen schon 10 Jahre. Wir haben ja Jugendkriminalität nicht seit gestern oder vorgestern, sondern das gibt es jetzt schon Jahre und hat sich natürlich durch die Massenzuwanderung
verstärkt. Entschuldigung, aber den Ansatz sagt, unterbrechen, Kinderkriminalität, weil Jugendkriminalität wird gestraft. Also wenn einer 14 ist, wird er bestraft. Gut, es geht um Kinderkriminalität.
Kinderkriminalität, ja. Für mich ist ein 13-Jähriger schon Jugendlicher,
okay.
Aber gut.
Ja.
Wir wissen, was gemeint ist. Ja. Ja. Also das gibt es ja schon 10 Jahre. Und seit 10 Jahren wird uns erklärt vom Innenministerium, der dafür zuständig ist und der seinen Job einmal machen soll, und auch von der Stadt Wien durch den Herrn Bürgermeister, das, was getan wird oder das, was getan werden müsste. Ja, ja, hallo, ihr regiert die ganze Zeit, macht es, ja. Ich will nicht, dass meine Tochter überfallen wird in einem Park von einem 12-Jährigen oder 13-Jährigen oder wie wir es gehabt haben mit diesen E-Scooter-Banden, die Spaziergänger niederschlagen und berauben. Also das ist eine Entwicklung in dieser Stadt, das hat es ja noch nie gegeben. Und dann heißt ja Wien die lebenswerteste Stadt dieser Galaxie, ja, und alles ist super und es ist so friedlich. Also wir haben in letzter Zeit schon eine Entwicklung, die doch beunruhigt. Ja? Und immer mehr Österreicher dann sagen, was ist bei euch in Wien los? Ja? Wenn ich draußen bin in Oberösterreich, also da habe ich schon wieder was gelesen bei euch, geht es da wirklich so zu? Und immer sagen, ja, es geht so zu, weil zu wenig Polizei auch existiert. Ja? Zu wenig Polizei auf unseren Straßen. Ihr erlebt es ständig wieder, eben aus dem 17. Bezirk, Live-Beobachtung, ich ziehe jetzt dort weg, weil es nicht mehr aushält. Ja? Muss sage ich ehrlich, wirklich, es geht nicht mehr. Es ist zu laut, zu kriminell, zu dreckig. Irgendwann reicht es dann. Ja? Man zieht dann weg, weil man es ist.
Wo ziehst du dann hin?
Nach Ulrichskirchen. Ja?
Ach so, okay.
Das ist bei Wolkersdorf. Ja? Also man zieht dann weg aufs Land, weil man es irgendwie noch gerade schaffbar ist, dass man sich das leistet. Ja. Aber die es nicht leisten können, die müssen mit dem Wahnsinn weiterleben. Ja. Und das ist die Schweinerei. Und da gibt es eine SPÖ, die jetzt schon seit Jahrzehnten diese Stadt regiert. Dann sollte ihr einmal schauen und die Wahrheit erkennen und nicht immer so beim Fenster rausschauen aus dem Rathaus und dann mit Herrn Ruck gemeinsam dann ein Festl eröffnen. Das ist jetzt die Hauptaufgabe immer gewesen. Ne? Also man soll sich einmal um die Leute kümmern, die man vertritt und von denen man auch gewählt wird.
Das sind heftige Angriffe gegen die...
Ja, ich meine, es ist natürlich ein Stadtphänomen. Es gibt auch in Graz 13-Jährige, die auch in Linz, ja, übrigens, gibt auch in Linz gehabt, hat Fälle gegeben. Nein, es ist natürlich,
auch,
es ist ja, natürlich eher in einer großen Stadt wie am Land, da bin ich eh bei dir. Ja.
Gibt es auch in Linz, ja, aber es ist nicht richtig.
Ja, nein, ich bin ja dafür. Ich verstehe auch nicht, warum jedes Projekt, was jetzt von der Stadtregierung gemacht wird, und das ist ja wieder so eins, was nicht richtig funktioniert und hartschart umgesetzt wird, verstehe ich auch nicht. Und warum alles so lange dauert, da bin ich ja einer Meinung. Ja. Es funktioniert zu schlecht, zu wenig, zu teuer, ja, warum auch immer. Und man kann ja eh nur den Finger in die Wunde legen, was wir tun, und sagen, bitte, schaut schon, wie der Plätzchen passiert. Und ausgehend davon, dass sich hoffentlich im System jetzt bald was ändert.
Ja. Ja, wie Herr Schmidt hat ja auch angesprochen, es ist im Bezirk zu laut, zu dreckig, zu unsicher.
Genau.
Das sind ja heftige Vorwürfe, oder?
Also er hat es über 17, glaube ich, gesagt.
Es ist einfach so, wenn man kein Fenster mehr in der Nacht aufmachen kann im Sommer, weil es so zugeht und weil so rumgeschrien wird und weil die neu zugezogenen mit ihrer eindeutig zuordnenbaren Musik mit ihren Autos und Cabrios durch die Gegend fahren um 3 in der Früh, dabei hupen noch um 3 in der Früh, dann die Besoffenen auf dem Gehsteig liegen vor der Raiffeisenbank und vom Interspar und ständig in den Hauseingang gepisst wird, Entschuldigung, dann reicht es irgendwann. Ne?
Nein, ich möchte aber trotzdem nur sagen, ich habe oft Gäste aus dem Ausland da natürlich. Und
naja, das sind nicht die Klientel, die bei mir im 17.
Wohnen. Wien ist trotzdem für eine Millionenstadt, wir haben 2 Millionen Einwohner, weltweit noch immer in einer super Situation, weil schau da andere Städte, ob es da zugeht. Ich bin jetzt oft, ja, kann da von Barcelona was erzählen. Egal, aber das heißt ja nicht, dass die Fälle, die da sind, dass ich die gut heiße, dass man trotzdem was tun muss. Ich will nur sagen, aber in den anderen Großstädten ist es natürlich, in den Millionenstädten ist es viel schlimmer wie in Wien, aber das soll ja nicht aus Ausrede sein. Das ist, muss ja nicht unser Anspruch sein, dass wir sagen, woanders ist schlimmer und deswegen ist das eh gut bei uns. Nein, es ist nicht gut, aber ich möchte auch nicht alles schlecht reden, was in Wien passiert. Das möchte ich auch klipp und klar sagen.
Das und war ein 17. Super Politiker-Statement. Ich möchte
nein, weil gerade an einem Ich habe gerade an 17 gedacht, weil du über Herrn Ahls geredet hast. Du hast gerade über Herrn Ahls geredet. Nein, und ich habe gerade. Doch schon. Wir sind gerade ein paar. Genau, wollte ich gerade sagen. Wir sind ein paar Situationen eingefallen in Herrn
Ahls. Schwarzenberger Allee.
Sportclubstadion jetzt, das neue. Auch so ein Fall, wo es.
Genau.
Ja, na gut.
Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht und wie man diese Probleme in Wien überhaupt in den Griff kriegen möchte. Und vielleicht geht es auch gar nicht. Und vielleicht ist es so, wie es Hans Arsenovic eben gesagt hat, im Vergleich zu anderen Großstädten auch in Europa liegt Wien noch immer im Spitzenfeld. Jetzt ein ganz anderes Thema. In Oberösterreich, in Kronsdorf, im Bezirk Linz-Land, will und Google ein sogenanntes Rechenzentrum errichtet. Gebaut wird eigentlich schon seit Jahren. Jetzt möchte man das vergrößern. Die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant. Aber das Großprojekt sorgt aufgrund der enormen Strom- und Wasserfrage für politische Debatten und auch für Demonstrationen. In Kronsdorf soll künftig die Infrastruktur für künstliche Intelligenz und digitale Anwendungen ausgebaut werden. Google möchte also in Österreich investieren. Das ist die eine Sache. Auf europäischer Ebene sagen die Politiker, nein, wir wollen Google nicht. Und man hat mit 897 Millionen den Konzern mehr oder weniger bestraft. Herr Schmidt, was sagen Sie zu dieser Diskussion?
Mich würde interessieren, wie viele von diesen 200 Demonstranten, mehr waren es ja nicht, mit Google Maps nach Kronsdorf gefahren sind. Ne? Also das würde mich ja wirklich interessieren. Na, es ist natürlich verrückt, 2026 gegen ein Google-Rechenzentrum zu demonstrieren. Ja? Also wir können uns alle 10 Finger abschlecken, dass Google nicht in Ungarn das baut, ja? Sondern bei uns in Österreich. Es ist eh so ein verstaubter Wirtschaftsstandort mittlerweile geworden durch fehlende Investitionen, durch eine dramatisch schlechte Steuerpolitik und gegen eine Hetze gegen die Reichen, weil die sind ja die Unternehmer, die diese Betriebe haben, gegen einen Mateschitz und. Also es ist eh schon so schlecht um diesen Wirtschaftsstandort Österreich bestellt und es wird nur viel schlechter, weil nämlich 80.000 Arbeitsplätze bei uns in Österreich von der deutschen Autoindustrie abhängig sind, in Zulieferbetrieben. Und da sperrt VW, BMW, Mercedes ein Werk nach dem anderen zu. Also das muss man sich jetzt einmal, das kommt erst noch. Ja, das wird erst, also könnte man ein Champagnerflasche aufmachen, wann Google sich doch bereit erklärt, hier ein Werk zu machen. Natürlich wird es immer 100, 200 verirrte Menschen geben, die dann gegen den Fortschritt und so weiter demonstrieren. Vielleicht haben es ja die doch sehr wahrheitsfernen, sagen wir es einmal vorsichtig, Ankündigungen von Leonore Gewessler gelesen auf Instagram, dass wir kein Wasser mehr haben, der Zicksee austrocknet, der Neusiedlersee austrocknet, das Wasser total ausgeht, wir alle den Hitzetod sterben. Jetzt gerade wieder aktuelles Instagram-Video, wo sogar der Wetterexperte Markus Watzak vom ORF widersprochen hat. Da wird angekündigt von Leonore Gewessler auf Instagram, dass wir in 3 Wochen, ich meine, die hellseherischen Fähigkeiten, welche die mal haben, haben, in 3 Wochen 43 Grad haben in Wien. Ich habe da einen Screenshot gemacht, ich werde warten, am 8. August werde ich das genau dokumentieren, ob das eingehalten wird. Also vielleicht haben diese 200 netten Demonstranten das alles geglaubt, was ihre grünen Chefin so behauptet, den Tag lang.
Ja, angeführt wurden diese Demos in Oberösterreich von ihrer grünen Kollegin. Die war ja bei den Demos mit dabei. Es heißt, der enorme Strom- und Wasserverbrauch wird die gesamte Infrastruktur dort lahmlegen. Jetzt ist das aber ein Betrieb, der eigentlich seit 17 Jahren dort geplant ist. Also man hat jahrelang Zeit gehabt, sich Gedanken darüber zu machen, was macht der Google, wie soll das ausschauen, was bringt es der Region. Und jetzt, kurz vor der Fertigstellung, kommt man auf die Idee, man demonstriert dagegen. Ist das nicht irgendwie kontraproduktiv?
Ich will nur kurz vorher was anderes sagen und ich komme dann auf das Projekt selber ein. Zu Google, zur Strafe, zu den 900 Millionen, wollte ich vorher noch was sagen. Google hat es geschafft, dass sie natürlich Weltmarktführer sind, wenn man im Internet was sucht. Sie haben sogar geschafft, dass man das im Duden eingegangen ist. Es steht ja nicht drinnen, such was im Internet, sondern wir sagen ja Google was schnell. Ja? Ja. So wie wir geschafft haben, dass wir nicht Orangensaft sagen, sondern Kappi oder Obi zum Apfelsaft oder wir sagen, keine Ahnung, hast du Dixo und sagen nicht einen Klebestreifen. Also ich wollte sagen, sie haben schon eine Allmacht in diesem Gebiet und da ist man immer, muss man besonders vorsichtig sein. Jemand, der so eine Macht ausübt. Und von daher sind sie ja bestraft worden, weil sie diese Macht ausgenutzt haben und ihre Produkte in der Google-Suchmaschine immer vor. Und das geht halt
gut,
nicht.
Aber wir bleiben jetzt.
Jetzt gehen wir zu dem österreichischen. Okay. Ja, ich erlebe das. Lang. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich das Projekt in allen Details nicht kenne. Ich weiß jetzt nicht, ob's da, wie die Umweltverträglichkeit, was der Wasserverbrauch, ich weiß das alles nicht.
Gut, man hat 17 Jahre lang Zeit.
Das finde ich auch komisch. Und ich sage mal, generell haben wir das Dilemma, dass wir immer. Wir wollen neue Arbeitsplätze schaffen und das ist natürlich eine Zukunftsbranche. Von daher müssen wir in diese Branchen investieren. Das ist ja das, was wir tun, weil andere Arbeitsplätze wie Autos wegfallen. Also von daher, auf der anderen Seite haben wir immer den Anspruch, dass wir trotzdem versuchen, Umweltschutzstandard zu halten. Ja, es nutzt ja nichts. Wir leben in einem Land, wo das für uns auch wichtig ist. Und da muss man halt immer abwägen. Bei jedem Werk muss man abwägen, bei jeder neuen Fabrik muss man abwägen, bei jeder Infrastrukturmaßnahme. Warum das im Detail hier ist, warum das 17 Jahre da keine Einsprüche waren oder waren Einsprüche, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Der oberösterreichische Landesregierung, gibt es einen eigenen Umweltlandesrat,
gibt es ein konkretes Verfahren dazu. Ich wollte ja nur sagen, dass
dazu. Dann haben die einmal die Genehmigung und dann demonstriert der Grüne mit Tafel gegen Google. Das ist ja so hinterwäldlerisch. Da waren ja die Indianer, die gegen die Eisenbahn demonstriert haben. Ja, nur weitsichtig, bitte. Das ist ja unglaublich.
Ich hab ja gesagt,
der Intschuna ist ja da ein Vordenker gewesen. Ne?
Okay. Ja, aber könnten Sie nicht Ihre grüne Kollegin in Oberösterreich anrufen und sagen, lass es bleiben, wir finden das eigentlich gut, dass Google das dort errichtet?
Machen wir es umgekehrt. Ich schaue mir jetzt noch einmal genau das Projekt an und bilde mir dann meine Meinung und sage, was ich zu dem Projekt halte. Ich habe, wie gesagt, zu wenig Hintergrundwissen, damit ich jetzt für mich eine Meinung dazu habe. Ja. Warum die jetzt protestieren, ich weiß es nicht. Es ist ja nicht klar, was soll ich dann
du
sagen?
Du bist wirklich ein grandioser Politiker.
Du könntest
ja auch mal sagen, naja, eigentlich sind
wir. Ich habe dir gerade gesagt, ich bin froh, wenn wir Arbeitsplätze schaffen. Ich bin froh, wenn wir Arbeitsplätze schaffen in einer Branche, die wichtig ist, die Zukunft. Also ich bin voll ein Fan. Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz, der jetzt in der IT der Dings versteht. Trotzdem will ich nicht unsere Umwelt zerstören auf lange. Das will ich auch nicht. Und ich kenne dieses Projekt zu wenig, um jetzt ein Urteil abzugeben.
Aber die bauen ja kein Stahlwerk.
Ich weiß es nicht, warum die demonstriert haben. Ich weiß es wirklich nicht. Du verlangst was von mir, Aussage zu sagen, wo ich einfach keine Ahnung habe. Und ich würde es nicht irgendwie hier herumschwadronieren, wo ich einfach nicht weiß, was da wirklich dahinter
demonstriert kommt. Wurde deshalb, weil das Werk erweitert wird. Und das führt natürlich dazu, dass der Strom- und Wasserverbrauch deutlich höher sein wird in Zukunft als bisher angenommen.
Aber das ist ja gut, dass du das nochmal sagst. Ja. Weil wir sind ja mittlerweile in diesem Land schon so indoktriniert, dass wir zu wenig Wasser hätten, dass wir zu wenig Strom hätten. Haben wir ja ein bisschen zu wenig Strom, weil ja verboten worden ist, dass wir ein Atomkraftwerk bauen. Jetzt wird halt der Drecksatomstrom von Temelin importiert. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber es wird uns ja schon so indoktriniert, dass wir glauben, wir sind in einem Land, wo es zu wenig Wasser gibt. Also ich bin gerne im Salzkammergut, das ist ja eh bekannt. Also, wir haben genug Wasser, es ist immer genug da, es ist wirklich viel da und es regnet oft 3 Wochen lang durch. Ja? Das muss man sich einmal als Grüner vorstellen. Das ist gigantisch.
Aber Entschuldigung, wenn ich da jetzt widerspreche, ich rede viel mit Mark Feldbauern, die sehr wohl an dieser Trockenheit leiden, wo der Grundwasserspiegel runtergegangen ist und in Kärnten. Also so wurscht ist das nicht, wenn du mit den Bauern redest. Ich kenne Kronsdorf gar nicht, ehrlich gesagt. Ich kenne den Grundwasserspiegel von Kronsdorf nicht. Was ich auch nicht verstehe beim Strom, wenn ich eine neue Fabrik baue, warum bauen die werden doch hoffentlich Photovoltaikanlagen aufs Dach bauen. Ich weiß es alles nicht. Ich sage das nochmal. Ich weiß es nicht.
Die Energie AG, die wird sich freuen, wenn er mehr Strom dort verkauft.
Vor allem, wenn andere Werke zusperren, haben die dann wieder Stromkapazitäten dort frei. Ich weiß es nicht und ich nehme an, dass sie Photovoltaik bauen lassen. Ich weiß es nicht. Aber ich werde mich schlau machen.
Ja, es ist natürlich zu hinterfragen, ob jene, die dort demonstriert haben, mit Google Maps dorthin gefahren sind, so wie Richard Schmidt es gesagt hat. Eigentlich wollten wir in dieser Sendung auch noch darüber diskutieren, dass eine Schlagzeile aus Österreich diese Woche weltweit zitiert worden ist. Und zwar: in Braunau am Inn ist Hitlers Geburtshaus nun eine Polizeistation. Das ist sogar CNN eine große Geschichte wert gewesen. Wir wollen darüber jetzt heute nicht mehr diskutieren. Ich danke vielmals, danke. Richard Schmidt. Ich danke vielmals, für die Einladung. Hans Arsenovic. Und vergessen Sie nicht, Österreich ist ein tolles Land mit guten Menschen.